Hier ist D25, der Zukunft-Podcast von Hybrid 1. Zukunft ist jetzt.
Und hier kommt Ihr Gastgeber, Christian Jakobetz.
Wir haben ja in diesem kleinen Podcast schon des Öfteren mal darüber gesprochen, was künstliche Intelligenz eigentlich so alles kann und natürlich auch darüber, was sie so alles können wird in Zukunft und wie man sie denn anwendet. Aber worüber wir bisher noch nicht gesprochen haben, ist die Frage, wer kontrolliert die Entwicklungen von KI überhaupt? Applied AI ist eine Initiative, die von Unternehmertum, einem gemeinnützigen Innovationszentrum in Deutschland, gegründet wurde. Ihr Ziel ist es, das Verständnis und die Anwendung von künstlicher Intelligenz in deutschen Unternehmen zu beschleunigen. Gegründet wurde die Initiative 2017 von Dr. Andreas Liebel und inzwischen ist sie Europas größte Initiative für die Anwendung vertrauenswürdiger KI-Technologie in Unternehmen. Ja, und genau dieser Dr. Andreas Liebel, der ist zu Gast heute in der neuen Folge von D25 und mit ihm sprechen wir genau über diese Frage. Wie bekommt man es hin, dass KI bei allem, was es tolle Dinge gibt, die man damit machen kann, dass KI trotz alledem nicht irgendein technologischer Wildwuchs wird? Das alles, wie gesagt, in der neuen Folge von D25, dem Zukunftspodcast von Hybrid 1. Den gibt's überall da, wo ihr gerne Podcasts hört.
D25 wird präsentiert von unserem Partner Digital Publishing Report.
Herr Liebel, der AI Act der EU, also das große Paket, das die Europäische Union jetzt verabschiedet hat zum Thema künstliche Intelligenz. Bevor wir uns jetzt über das unterhalten, was dieser AI Act überhaupt oder wie man ihn bewerten kann, frage erstmal an Sie, was ist jetzt dieser AI Act überhaupt und vor allem, wie verbindlich ist der für Unternehmen, für Länder, für wen auch immer?
Also der AI Act erstmal an sich ist die im Prinzip weltweit erste sehr umfassende Regulierung von künstlicher Intelligenz, der tatsächlich sehr verbindlich ist. Also eine Verordnung, die überall ab sofort gilt, wenn sie dann quasi begonnen wird. Das ist jetzt so eine Finalisierung. Wir erwarten im Juni den Abschluss, dann gibt es eine kleine Übergangszeit und dann wird der scharf geschaltet. Und im Endeffekt bedeutet der, dass wir alle KI-Systeme, die uns als europäische Bürger betreffen, entsprechend einsortieren müssen und dieser Verordnung folgen müssen. Bei Nicht-Compliance mit der KI-Verordnung gibt es die Möglichkeit einer Strafe in einer Größenordnung von 30 Millionen oder 6% des jährlichen globalen Umsatzes, was auch immer der höhere Wert ist. Von dem her, es ist ein relativ scharfes Schwert, das Unternehmen, die in Europa KI-Systeme einsetzen, tatsächlich dazu zwingt, auch sich daran zu halten.
Was heißt denn das dann konkret, dieses sich daran zu halten? Welche Auswirkungen hat dieser AI-Act für Unternehmen?
Also der AI-Act, so vielleicht ganz, ganz grundsätzlich, wir haben 2021 wurde da der erste Entwurf veröffentlicht und es ist eine horizontale Regulierung einer quasi der Anwendung, aber für die gesamte Technologie an sich. Also es ist reguliert KI, während in vielen anderen Ländern in der Welt die Themen sehr vertikal reguliert werden, also im Gesundheitsbereich, im Finanzbereich und so weiter, sind wir hier auf einer horizontalen Ebene im KI im Allgemeinen. Und was heißt das? Die Besonderheit in der KI-Verordnung, im AI-Act, ist, dass wir einen risikobasierten Ansatz fahren. Das heißt, wir müssen im Endeffekt jedes KI-System, das wir in die Anwendung bringen wollen, als derjenige, der es in die Anwendung bringt, mit einer Risikoklassifizierung versehen von ein Risiko bis im extremen Fall verboten. Und je nach Risikokategorie sind dann verschiedene Anforderungen an die Systeme gestellt im Sinne der Transparenz, der Nachvollziehbarkeit, der Dokumentierung, der Auditierung und so weiter. Also eine ganze Menge an Regeln, kommen wir vielleicht nachher drauf. noch mal ein bisschen tiefer eingehen, aber grundsätzlich müssen diese Regeln entsprechend der Risikoklassifizierung dann auch eingehalten werden und das wird dann entsprechend auch überwacht.
Bevor wir über diese Regeln sprechen, noch mal eine grundsätzliche Frage. Sie haben gerade gesprochen von der Klassifizierung, von der Einschätzung, wie groß das Risiko einer KI ist, von 0 bis, was weiß ich, hochriskant. Kann man denn überhaupt jemals davon sprechen, dass eine Technologie überhaupt kein Risiko in sich birgt? Und vielleicht noch Zusatzfrage, wer legt denn das fest, was eine riskante KI ist und was nicht? Und vielleicht noch als allerletztes, damit man sich so ein bisschen vorstellen kann, wenn wir jetzt zum Beispiel mal so ein Massentool nehmen wie ChatGPT, in welcher Einschätzung würde das denn dann landen nach dieser Logik?
Ganz grundsätzlich, die Einteilung erfolgt im Prinzip in 4 Kategorien. Es gibt niedriges Risiko, es gibt begrenztes Risiko, es gibt hohes Risiko und es gibt nicht akzeptables Risiko. Nicht akzeptables Risiko ist zum Beispiel Social Scoring. Das heißt, wenn jeder von uns von einem Land auf Basis des Verhaltens einen Wert bekommt und ein gewisses Services erhält oder nicht, das wollen wir nicht in der EU, deswegen verboten. Oder so etwas wie Remote Biometric Identification. Das heißt, wenn ich irgendwo über öffentliche Plätze laufe und aus irgendwelchen Gründen da einfach jeder von uns gescreent wird, ohne Anlass, und dann ist das auch etwas, was wir nicht wollen. In den hohen Risikobereichen sind es entweder in Produkten, die sowieso schon einer relativ strikten Regulierung unterliegen, ob das von mir aus Kinderspielzeuge oder Fahrzeuge oder wie auch immer sind, dann sind natürlich auch die KI Bestandteile einer entsprechenden hohen Risikokategorisierung unterlegen, weil wir sowieso auch aus einem gewissen Grund da regulieren. Und das andere ist, wenn diese KI-Systeme in gewissen Bereichen eingesetzt werden, beispielsweise in der kritischen Infrastruktur, also Energie, Netzwerk, zum Teil auch Nahrungsmittel, oder zum Beispiel im Recruiting in verschiedenen HR-Bereichen oder zum Beispiel in der Weiterbildung. Weil auch da wir sagen, wenn die KI da Sachen falsch macht, dann hat das auf uns als Person schon relativ viele Auswirkungen. Deswegen brauchen wir eine gewisse Sicherheit. Und dann gibt es die begrenzten Risiken. Das sind KI-Systeme, die in verschiedenen Chatbots oder sowas, die uns einfach nur ein bisschen Hinweise geben und so weiter, eingesetzt werden. So wird das quasi eingeteilt. Das ist ein sehr komplexer Prozess der Einteilung. Da sind immer noch viele Themen nicht so ganz klar, wie wir es eigentlich gerne hätten. Aber nehmen wir mal an, das ist einigermaßen in Ordnung. Dann weiß ich, in welche Risikokategorie ich falle. Das ist auf der Anwendungsseite. Jetzt gibt es, weil Sie gesagt haben, wie würde ich denn so ein ChatGPT einteilen? Dann müssen wir, weil wir nachdem der erste Version des AIX veröffentlicht wurde, diese generellen General-Purpose-AI-Systeme, also die großen Sprachmodelle, erst auf den Markt gekommen sind, wurde eine separate Kategorie nachträglich hinzugefügt für exakt solche Systeme. Das heißt, jetzt haben wir auf der Technologieseite zwei Arten von großen Modellen, nämlich die systemisches Risiko verursachen und die kein systemisches Risiko verursachen. Und da ist eine, ich sag mal, einigermaßen willkürliche Grenze aktuell gesetzt von 10 hoch 25 Flops, also die Art der Rechen oder die Anzahl der Rechenoperationen, die benötigt wurden, um ein solches Modell zu trainieren, als, sagen wir, Größenordnung, wie komplex, wie groß ist denn das Modell eigentlich? Wenn darüber, dann habe ich unabhängig von der Anwendung eine ganze Menge an Anforderungen, die ich sowieso als Modellanbieter entsprechend erfüllen muss. Wenn das Modell kleiner ist, dann habe ich da auch nicht die Anwendung. Das heißt, bei einem Einsatz von ChatGPT sind wir in der Größenordnung. Das heißt, unabhängig von meinem Nutzen von diesem Tool muss ein OpenAI sowieso eine ganze Reihe an Anforderungen erfüllen, weil wir in diesen großen Sprachmodellen mit systemischem Risiko drin unterwegs sind. Da merkt man schon, das ist ein ganzes komplexes Konstrukt dieser AI-Act. Aber weil Sie das Beispiel gebracht haben, sind wir genau an so einem Punkt, an ein bisschen ja, zusammengestöpselten Anforderungskatalogen auf der Anwendungsseite und auf der Systemseite. Und das ist auch eine der großen Herausforderungen, weil sich natürlich KI wahnsinnig schnell entwickelt. Im Gegensatz zu einer Regulierung, die ist da sehr viel langsamer und ich muss trotzdem irgendwie Strukturen schaffen, dass ich ja diese Entwicklung auch antizipiere.
Dann kommen wir jetzt nochmal zu den Regeln, von denen Sie gerade gesprochen haben. Wie sehen denn solche Regeln dann für Unternehmen aus?
Also wir haben eine Reihe an Anforderungen, die vor allem relevant sind, wenn ich in dieser Hochrisikokategorie unterwegs bin. Diese Hochrisikokategorie, davon geht eine EU-Kommission aus, dass etwa 5-15% der Anwendungen in diese Kategorien fallen. Wir haben als Applied AI eine Analyse gemacht mit einer ganzen Menge an Anwendungsfällen. Wir gehen ehrlich gesagt eher von 30-50% der Anwendungen aus, dass sie in diese Hochrisikokategorien fallen, also substanziell mehr. Und entsprechend wird wahrscheinlich jedes Unternehmen irgendwie in die Berührung mit dieser Anforderung. Wenn man da reinfällt, dann hat man einmal das Thema Daten und Data Governance. Die Daten müssen möglichst vollständig sein, biasfrei, fehlerfrei, repräsentativ. Und das muss ich als Unternehmen sicherstellen. Dann gibt es das Thema Human Oversight, das heißt, ich muss eine gewisse Art der Überwachung von menschlicher Seite sicherstellen. Ich muss quasi einen Übergabeprozess von der KI-Steuerung in Richtung Mensch zum Beispiel sicherstellen. Das ist so der zweite Block. Dann ist das Thema Record Keeping, das heißt, ich muss KI-Systeme entsprechend dokumentieren, die Outputs loggen, das Ganze nachvollziehbar machen. Das ist so das Dritte. Dann haben wir Erklärbarkeit und Transparenz von diesen Systemen, technische Dokumentation und gewisse Anforderungen an die Genauigkeit, Robustheit dieser Systeme. Und der AI Act ist jetzt in der Hinsicht besonders, dass es den Weg über sogenannte Harmonized Standards führt. Das heißt, da steht nur drinnen, wenn man den AI Act liest, die Daten, die für Hochrisikoanwendungen benutzt werden, müssen so fehlerfrei wie möglich sein. Mehr steht da nicht. Jetzt ist die Frage natürlich für Unternehmen, was heißt das denn? Und dafür gibt es einen Auftrag an Standardisierungsorganisationen, die zu diesen Anforderungen Standards schreiben. Mit dem Hintergedanken, dass ich einen Standard sehr viel schneller ändern kann als die Regulierung, Nummer eins. Nummer zwei, der Standard kommt aus der Industrie. Das ist nicht die Politik, die diesen Standard schreibt, sondern das ist die Industrie, die sagt, danach wollen wir uns halten. Und die EU-Kommission quasi akzeptiert die Standards, die von diesen Standardisierungsorganisationen kommen. Und dann brauche ich aber immer noch die Tools, die Werkzeuge, die mir das dann auch in meinem täglichen Arbeit sicherstellen. Aber der Prozess ist im Endeffekt, in dem AI Act stehen gewisse Anforderungen drin. Zum Beispiel muss fehlerfrei sein. Dann gibt es einen Standard, der heißt, Fehlerfreiheit bedeutet in dem und dem Fall genau diese Vorgehensweise und diese Prüfmechanismen, dass wir da sind. Und dann gibt es die Tools, die dann sicherstellen in dem Prozess der Entwicklung, dass ich dem Standard entspreche und dieser Standard entspricht dann der Regulierung.
Sie haben vorhin einen interessanten Satz gesagt, nämlich, dass so eine Regulierung relativ lang braucht, liegt in der Natur der Sache. Und dass wir gleichzeitig ja alle miteinander wissen, dass zumindest momentan die Entwicklungen beim Thema KI explosionsartig sind. Grundsatzfrage, ist das überhaupt ein Rennen, dass so eine Regulierung, dass eine Politik gewinnen kann? Weil ich meine, logischerweise auf EU-Ebene oder auf generell politische Prozesse sind nun mal ein bisschen langsamer als eine Softwareentwicklung.
Ich sag mal, 70-80% der Anforderungen, die da in dieser Regulierung drinstehen, sind eigentlich auch im eigenen Interesse der Unternehmen, weil wir eine gewisse Erklärbarkeit der Systeme auch als Unternehmer gerne hätten, damit diese Systeme auch wirklich robust und so eingesetzt werden, dass sie das tun, was ich als Unternehmen eigentlich auch möchte. Das heißt, der AI gibt diese Rahmen vor, die in vielen Bereichen notwendig sind, wo wir, ich sage mal, sagen, wir können nicht alles wie im Wilden Westen bauen, sondern wir müssen zumindest uns an ein paar Themen halten, vor allem in den Bereichen, wo schon ein gewisses Risiko dahinter steht. Das heißt, im Prinzip macht diese Konstruktion, die Logik dahinter Sinn. Jetzt gibt es dann diese Mechanismen, dass eben die Regulierung ein bisschen langsam ist, der technische Fortschritt sehr schnell. Ich würde sagen, die Regulierung ist einigermaßen unpräzise, sodass ich gewisse technische Entwicklungen auch mitnehmen kann. Also steht ja nur da, es muss erklärbar sein. wie das dann für welche Technologie im KI-Bereich aussieht, wie gesagt, wird ja den Standardisierern überlassen. Das heißt, ich kann da schon immer wieder, sagen wir, auch die Regulierung oder die Standards entsprechend mitziehen. Dass der Fakt der Erklärbarkeit notwendig ist, der wird sich so schnell wahrscheinlich nicht ändern. Der Kern der Herausforderung ist jetzt, dass wir jetzt genau diese Geschwindigkeit, diese Dynamik in dem KI-Bereich sehen. Der AI-Act noch nicht ganz fertig ist, aber vor allem die Standards gerade erst entwickelt werden. Das heißt, wenn wir jetzt KI-Systeme bauen wollen, die dann in ein, zwei Jahren auf den Markt kommen, müssen wir für die Zukunft compliant sein, sich an die Regulierung halten, wissen aber noch gar nicht, wie wir programmieren müssen, weil der Standard erst 2 Jahre braucht zur Entwicklung. Danach müssen ja erst die Tools entwickelt werden, die ich brauche, um das Ganze dann einzusetzen. Und dann müssen auch noch die Leute weitergebildet werden, die noch nie nach so einem Standard gearbeitet haben, damit die wissen, wie sie es überhaupt machen müssen. Das heißt, wir verlieren jetzt so in den nächsten 1, 2, 3 Jahren wahnsinnig an Dynamik, weil eine sehr hohe Unsicherheit herrscht, wie ich jetzt eigentlich solche Bereiche bauen muss, in einer Zeit, wo sich gerade die ganzen Märkte definieren. Und das ist natürlich ein Riesenrisiko, das gerade da mit dem AI-Act einhergeht. Das liegt nicht direkt AI-Act, sondern eher am Zeitpunkt, an den Rahmenbedingungen, an der Umsetzbarkeit. Und daran müssen wir natürlich ganz maßgeblich jetzt arbeiten, damit wir da als Europa nicht abgehängt werden.
Was ich immer wieder mal von Kritikern gehört habe, gar nicht so sehr inhaltlich am AI-Act, sondern ganz grundsätzlich, die sagen, das ist mal wieder, also ich spitze es jetzt mal unzulässig zu, das ist mal wieder sehr deutsch, sehr europäisch. Wir regulieren erstmal und überlegen uns, wie sowas aussehen kann, während uns die USA auf diesem Markt auf Jahre hinaus uneinholbar weglaufen. Was sagen Sie solchen Kritikern, die sagen, mach doch erstmal und dann können wir immer noch regulieren?
Es gibt genügend Beispiele von KI-Anwendungen, die tatsächlich viel Schaden angerichtet haben, den ich absolut vermeiden muss. Systemische Benachteiligung von Frauen bei Kreditvergabe. Ein Tech-Unternehmen aus den USA. Zur Bewerberauswahl, was die passendsten Kandidaten für mögliche Stellen sind. Ein Beispiel eines Tech-Unternehmens aus den USA. Wollen wir sowas vermeiden? Ja, das sollten wir vermeiden. Und wir können es auch nicht erst ausprobieren, um dann nach einem halben Jahr festzustellen, oh, wir haben jetzt ein halbes Jahr lang systematisch die Hälfte der Bevölkerung benachteiligt in diesen Prozessen, sondern wir müssen schon an der einen oder anderen Stelle sicherstellen, dass sowas nicht passiert. Und vielleicht auch ein bisschen bremsen und sagen, ihr könnt nicht alles ausrollen, ohne zu wissen, was die Effekte sind. Testet doch erstmal. Und damit wird der gesamte Markt zumindest ein bisschen gebremst und sagen, wir müssen schon gewisse Standards erst sicherstellen, bevor veröffentlicht wird. Und da das für alle gilt, sind wir nicht mehr in diesem Wettlauf, möglichst alles wegzulassen, nur um das Schnellste auf dem Markt zu sein und einfach gewisse Sicherheitsanforderungen zu ignorieren. Das heißt, da gibt es schon an der einen oder anderen Stelle Gründe, warum wir das machen. Und es gibt auch wirklich viele Tendenzen in der ganzen Welt, dem AI-Act auch zu folgen. Wir gehen schon davon aus, dass an vielen Stellen in der Welt ähnliche Ansätze umgesetzt werden, um eine gewisse Vergleichbarkeit zu haben. Die Amerikaner sind ein bisschen offener, gehen ein bisschen mehr ins Risiko. Trotzdem werden die jetzt auch vor allem für diese großen KI-Modelle diese AI Safety Institute einführen, um gewisse Rahmenbedingungen auch für diese sehr, sehr mächtigen Tools bauen. Und auf der anderen Seite sehen wir auch Auswirkungen jetzt gerade im Wahlkampf mit den Fake News, mit den Missinformationskampagnen, wie auch KI entsprechend nicht eingesetzt werden sollte. Und wir sehen dann sicherlich auch in den nächsten Monaten, was das denn auf einer regulatorischen Seite auch bedeutet. Mein präferierter Ansatz wäre ehrlich gesagt zu sagen, wir ziehen so ein paar Standards hoch, bauen aber gleichzeitig ein Unterstützungsprogramm für die Industrie auf, um in besserer Qualität KI-Systeme auf den Markt zu bringen. So, jetzt sagt die USA, wir machen beides nicht. Europa zieht diese Standards nach oben, hat aber noch nicht, sagen wir, in der gleichen Größenordnung auf dieser Förderseite nachgezogen. Und das wäre aus meiner Sicht der wichtigste nächste Schritt, jetzt wirklich auch eine Innovationsförderung für vertrauenswürdige KI aus Europa auf die Beine zu stellen.
Ich glaube, das ist ja auch letztendlich das, worauf die Kritiker so ein bisschen raus wollen. Die sagen ja nicht, KI soll nicht irgendwie reguliert werden oder müsste nicht reguliert werden, sondern sagen halt, bitte vergesst uns das Fördern der Technologie vor lauter Regulierung nicht.
Also einmal diese Unterstützung, das andere ist natürlich eine gewisse Adaptabilität. Das heißt, wenn ich wenn ich merke, da ist eine rechtliche Unsicherheit, dass ich möglichst schnell auch klären kann, dass ich Rahmenbedingungen schaffe, die für alle gelten, weil diese Unsicherheit einer der größten Faktoren ist, dann auch wirklich zu bremsen. Und wenn wir das Ganze jetzt richtig konstruieren und aufsetzen, dass wir da auch eine in der Überwachung der Regulierung einigermaßen innovationsfreundlich sind, dann ist es doch der zweite große Block neben dem Thema Förderung, in dem wir einfach sehr schnell Rahmenbedingungen schaffen, rechtliche Sicherheit schaffen, auch so ganz einfache Themen wie, da gibt es nationale Aufsichtsbehörden, da muss ich meine KI-Systeme anmelden und so weiter. Wenn die dann Bearbeitungszeiten von einem halben Jahr haben, ist das eine absolute Katastrophe. Da müssen entweder Servicezeiten sichergestellt werden oder wenn innerhalb von 3 Wochen nicht geantwortet ist, dann könnt ihr annehmen, dass das Ganze durchgewogen ist und dann müssen die halt entsprechend diese Rahmenbedingungen schaffen. Aber ich darf nicht Bottlenecks aufbauen, die dann die gesamte Innovation belangsamen.
Jetzt müssen wir eins noch zum Schluss klären. Sie sind Co-Founder und Managing Director von Applied AI. Was genau macht Applied AI überhaupt?
Also wir haben uns vor 7 Jahren im Endeffekt zum Ziel gesetzt, dass wir in diesem KI-Zeitalter, was da auf uns zukommt, eine europäische Wirtschaft brauchen, die mithalten kann, die weiter wettbewerbsfähig ist. Und das ist natürlich ein Riesenaufwand der Transformation, aber auch der Innovation, neue Startups aufzubauen, damit wir da einfach mithalten können. Das ist unser Zweck. Wie schaffen wir es, die Wirtschaft dahin zu bringen, dass sie wettbewerbsfähig bleibt? Arbeiten damit 150 Leute in einem sehr speziellen Setting mit dem Innovationspark KI auf der einen Seite, mit der Schwarz-Stiftung im Hintergrund, auf der anderen Seite die Unternehmertum als größtes Innovations- und Gründerzentrum Europa mit Frau Platten auch im Hintergrund. Das heißt, ein sehr tolles, einzigartiges Ökosystem für Innovation in Europa. Im AI Act ganz konkret arbeiten wir daran, möglichst viel Wissen, möglichst viele Werkzeuge, möglichst viele Hilfestellungen der gesamten Industrie zur Verfügung zu stellen, damit die gesamten Kosten für uns als Volkswirtschaft so gering wie möglich sind, die Geschwindigkeit so hoch wie möglich ist, auch einen AI umzusetzen. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeiten, dass wir da auch so ein bisschen mithelfen, anschieben, den Unternehmen da auf die Beine helfen, in etwas, was wir die KI-Reise nennen, als zu sagen, wir bringen euch dahin, dass ihr wirklich auch wertstiftend KI einsetzen könnt.
Unser heutiger Gast in der neuen Folge von D25, Andreas Liebel, war hier ganz ohne Unterstützung von KI, echt live und in Farbe, nicht geklont, nicht durch irgendwelche Trainingsmodelle auf dieses Dings vorbereitet. Dafür sage ich ganz, ganz herzlichen Dank an Sie.
Vielen Dank.